Dresdner Stadtgeschichten, ein Podcast vom Dresdner Kulturmagazin. Folge 5, der Giftmischer.
Ratten. Überall Ratten und Mäuse. Es ist die Zeit der Landflucht. In den eng gebauten Städten und Dörfern leben die Menschen dicht gedrängt. Ein wahres Eldorado für Nagetiere aller Art.
Auszug aus Brems Tierleben. Während meiner Knabenzeit hatten wir in unserer baufälligen Pfarrwohnung einige Jahre lang keine Katzen, welche auf Ratten gingen. Da vermehrten sich die Ratten derart, dass wir nirgends mehr Ruhe und Rast vor ihnen hatten. Nachts rasselte es unter allen Dächern und auf dem Fußboden, als ob ein wildes Heer in Bewegung wäre. Im ganzen Hause spukte es.
In der Provinz Baden ist die Mäusepopulation so groß, dass Ernteausfälle drohen. Die Badener bitten auch in sächsischen Zeitungen um Hilfe. Jetzt schlägt die Stunde für Friedrich Hermann Ilgen. Sein selbstgewählter Spitzname lautete »Der Mäusetod«. Und es schlägt auch die Stunde zur Bildung einer Legende, die bis heute noch anhält, wie Holger Starke, Kustos des Dresdner Stadtmuseums, erläutert.
Bei Ilgen ist das auch eine interessante Sache, wenn dann solche Legenden, die ihm schon im Bauchgefühl als Erfahrung, als Legende vorkommen. Das muss man einfach untersuchen, weil ansonsten lebt diese Legende immer weiter und wird immer wieder aufgewärmt. Das war in den frühen 90er Jahren so, als die DNN da mal die 100 berühmtesten Dresdner gewählt hat. Und selbstverständlich befand sich der Ilgen, der schon im Dunkel der Geschichte verschwunden war, befand sich unter diesen 100 und zwar wieder, folgend seiner Selbstbiografie, wieder als genialer Erfinder des Rattengiftes und Mäusegiftes, als genialer Geschäftsmann und als uneigennütziger Stifter. Das war ja dieses Bild, was er selbst vermittelt hat und was dann wieder aus dem Dunkel der Geschichte auftaucht.
Wir haben hier eine typische Aufsteigergeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Ilgen kam aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Er war Sohn eines Schuhmachermeisters und sollte eigentlich Theologie studieren. Daran hatte er jedoch wenig Interesse. Die Pharmazie hatte es ihm angetan. Diesen Wunsch setzte er durch. Mithilfe seiner Mutter und dem fast unglaublichen Fund vierblättriger Kleeblätter, wie er in seiner von ihm selbst verfassten Festschrift zum 80. Geburtstag erzählt.
Die Mutter gewahrt plötzlich im Grase saftig grünen vierblättrigen Klee. Glücksklee, wie ein Vielliebchen Gottes, der dem Sohne das gleiche Glück wünscht wie seiner Mutter. Nicht ein vierblättriges Kleeblatt steht da, nein, 3, 5, 7, 9, 9 vierblättrige Kleeblätter sind nicht nur die Wurzeln des Glaubens für den Sohn geworden, sondern auch die Wurzeln eines unglaublichen Glücks. Denn nun eilt die Mutter zurück ins Haus und überreicht dem Vater strahlend den grünen Klee mit dem kategorischen Befehl, der Junge muss Apotheker werden.
Der Apothekerlehre im erzgebirgischen Buchholz folgte ein Studium der Pharmazie in Leipzig. Für eine wissenschaftliche Karriere hätten Talent und Fleiß wohl gereicht, allein es fehlten die nötigen finanziellen Mittel. Jedenfalls beinhaltete das pharmazeutische Staatsexamen die staatliche Erlaubnis, eine Apotheke zu betreiben. Für damals unfassbare 120.000 Mark erwirbt Hermann Ilgen in Kötschenbroda die Löwenapotheke. Woher er das Geld dafür nahm, darüber scheiden sich die Geister. Er selbst strickt die Legende von einer in der ganzen Welt berühmten Phosphorpille. In seiner Festschrift steht darüber Folgendes.
Ilgen erfand ein in der ganzen Welt berühmtes und verheerendes Giftpräparat. Eine Pille gegen eine gewaltige Mäuseplage. Die Konjunktur des Mäusegiftes steigt zu schwindelnder Höhe. Täglich bis zu 30 Zentner. Und Ilgen weiß, dieselbe mit genialer Kombinationsgabe noch weiter zu steigern, denn eine berauschende Atmosphäre ist in dieser Pille, der keine Maus mehr widersteht. Dem glücklichen Erfinder strömt der goldene Lohn zu. Millionen fließen in glückliche Hände.
Schöne Geschichte, aber mehr auch nicht. Denn sie entsprang einzig Ilgens Fantasie. Die Rezeptur für die Phosphorpille war schon lange veröffentlicht. Der Leipziger Ilgenforscher Jens Blecher hat ermittelt, dass die Apotheke in Kötzschenbroda viel zu klein war, um das Gift in so großen Mengen und mit derartigem Gewinn herzustellen. Der einzige Coup, den Ilgen für sich reklamieren kann und der wohl eher der Geldnot als der Genialität entsprang, entsteht aus dem Preisdruck der Mitbewerber. Auf der Suche nach einem billigen Verpackungsmaterial kam er auf die Idee, einen Dresdner Fischhändler nach dessen gebrauchten Kisten zu fragen. Der Fischgeruch überdeckte den Phosphorgeruch, was bei den Nagern gut ankam. Damit hielt sich Ilgen zumindest für einige Zeit den Rücken von Konkurrenten frei. Jedenfalls, die Umsätze der Apotheke konnten die Kosten für den Kauf und die großzügige Sanierung wahrscheinlich nicht decken. Dem Selbstbewusstsein des Hermann Ilgen konnte das nichts anhaben.
Circa 18 Ärzte waren auf meine Apotheke angewiesen. Allen Ärzten machte ich meinen schneidigsten Besuch und jedem der Herren ließ ich an meiner mitgebrachten Approbation cum laude riechen. Als gewandter, blonder, jugendfrischer Mann erregte ich allgemeines Aufsehen.
Doch scheinbar beeindruckte das schneidige Auftreten die Herren Ärzte weniger. Sie bevorzugten andere Apotheker. In den 1890er Jahren hatte es sich auch mit den Ratten ausgefiebt. Die Plage war größtenteils beendet und das Gift wurde nicht mehr gebraucht. Aber der blonde, jugendfrische Mann hatte seine Angeln bereits in eine ganz andere Richtung ausgeworfen. 1883 heiratete er Anna Mathilde Steffen, die Tochter eines Leipziger Baurates. Diese Heirat war Ilgens eigentlicher Karrieresprung. Seine Frau brachte ein großes Barvermögen und wertvolle Grundstücke nahe dem heutigen Leipziger Hauptbahnhof mit in die Ehe ein. Und so war der Mäusetod eigentlich ein Immobilienhai, wie Holger Starke vom Stadtmuseum erläutert.
Ilgen, der ja reich geworden ist durch den von seiner Ehefrau aus dem Leipziger Großbürgertum eingebrachten Geldmittel, hat als kleiner Apotheker begonnen und hat dann in Dresden die Chancen der Zeit genutzt und als Immobilienmogul ist er aufgestiegen, also hat die ganze Entwicklung der Altstadt, der Prager Straße zur Prachtstraße Dresdens begleitet, auch in anderen Stadtgegenden investiert, ist hierüber reich geworden. Allerdings hat er, wie gesagt, die Grundlagen des Reichtums, die ja nicht von ihm stammt, sondern von seiner Ehefrau, zurückgeführt auf seine eigene Genialität.
Im Immobiliengeschäft bedarf es vielleicht weniger der Genialität.
Aber er war ausgesprochen praktisch veranlagt und hatte einen Riecher für Gelegenheiten.
Im Immobiliengeschäft bewies Hermann Ilgen also ein glückliches Händchen. Häuser auf der Prager Straße zu kaufen, als in der Gegend um den alten böhmischen Bahnhof in Dresden noch kein Mensch eine Haupteinkaufsmeile der Stadt sah, das ist ein Beweis für eine gewisse Weitsicht. Die Grundstückswerte stiegen damals rasant. Er erkannte die Zeichen der Zeit.
Und er hat das erkannt, die Chancen, die sich mit dem Wachstum Dresdens zur Großstadt ergeben haben, also zu einer Stadt von europäischem Format. Und da hat er in den richtigen Gegenden investiert, auch zur richtigen Zeit. Und darüber ist er reich geworden. Es sind natürlich einige exklusive, hervorragende Gebäude wie der Europäische Hof, der ja eine der vornehmsten Adressen gewesen ist an der Prager Straße. Das war seine Goldgrube.
Inzwischen war Hermann Ilgen schon lange von Kötzschenbroda nach dem damaligen Dresdner Vorort Blasewitz umgezogen. In einer feudalen Villa herrschte er über sein Immobilienimperium. Die Villa war auch der Sitz von drei Stiftungen, die er begründete. Den Ersten Weltkrieg und die Inflation hatte er halbwegs unbeschadet überstanden und widmete sich nun mit aller Kraft seinem sozialen Aufstieg in die gute Dresdner Gesellschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, widmete er sich der Beförderung der Künste. Aus der Stiftungssatzung.
Die Erträgnisse sollen verwendet werden zu einer großzügigen Förderung der Kunst in meinem Vaterland Sachsen. In erster Linie wünsche ich die Förderung der bildnerischen Kunst. Und zwar denke ich hier vornehmlich an die Errichtung monumentaler Brunnenanlagen sowie an die Herstellung sonstiger edler Kunstwerke in Stein oder Erz. Die Stiftungserträgnisse können teilweise auch verwendet werden zur Gewährung von Unterstützung an würdige, tüchtige und bedürftige Künstler, Maler, Bildhauer, Architekten, Hochbauingenieure oder zur Gewährung von Beihilfen an solche Vereine, Anstalten und Einrichtungen, die sich die Pflege und Förderung der Kunst zur Aufgabe gestellt haben.
Kunst- und Kulturförderung als Imagegewinn. Das ging auch damals schon. Außerdem versprach die Gründung von Stiftungen, damals wie heute, schöne Möglichkeiten, um dem Fiskus ein Schnippchen zu schlagen. Konkret, um nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg der Abgabe des Notgroschens zu entgehen. Und Ilgen nutzte sein Vermögen und sein Stiftertum, um die Entwicklungen in der neuen Zeit der 20er Jahre zu unterminieren. Denn er war ein Mann, der die Republik zutiefst verachtete, wie Holger Starke zu berichten weiß.
Ja, die Kriegsniederlage war natürlich für die alten Eliten, auch für ganz große Teile des Bürgertums, war das ein Schock, wie gesagt. Auch die Aufrichtung der Republik, die Mitbestimmungsrechte für Arbeiter, auch die Gleichberechtigung für die Frau. Sie konnten ja dann erst wählen in jener Zeit. Also das passte alles nicht mit ihrem Weltbild zusammen, was doch noch sehr im autoritären Kaiserreich verwurzelt war. Und gab es eine sehr große, dann schon seit Mitte der 20er Jahre immer stärker wachsende Bewegung, die sich so an den alten Verhältnissen beziehungsweise dann auch an den völkischen Verhältnissen orientierte, die dann auch in das Hitlerreich führen sollten. Er war kein Hitler-Anhänger, aber ein stark konservativ geprägter Mann, der eigentlich überholte Ideale auch in seinem Umfeld, in seinem Wesen, auch in seinem Umgang mit seinen Mitmenschen pflegte.
Förderung der Künste also ja, aber nur, wenn sie seiner weltanschaulichen Gesinnung entsprachen.
Da gab es Stiftungen, die hat er begründet, drei Stiftungen, die er begründet hat. Eine diente zum Beispiel zur Unterstützung notleidender Künstler, wobei dort auch eine Auswahl war, dass die Werke schufen bzw. auch Richtung vertraten, die der größere Teil dieser ausgezeichneten Künstler, die seinem Weltbild entsprachen.
Das Deutsche Kaiserreich war Geschichte. Aber die rechtskonservativ-nationalen Kreise nahmen noch immer Einfluss auf alle Bereiche der Gesellschaft. So ließ der damalige Oberbürgermeister Bernhard Blüher mit Ilgens Geld eine Sportstätte bauen, damit die jungen Menschen auch nach dem Ende der Wehrpflicht körperlich fit blieben, zur Ertüchtigung für einen neuen Waffengang.
Der Sport ist aber eine interessante Geschichte. Er hat ja eher Sympathien gehabt für das aus der nationalen Bewegung des frühen 19. Jahrhunderts stammende und sich verändernde deutsche Turnen gehabt. Das waren so die Ausgangspunkte. Sport war aber was ganz Modernes und da hat er sich mit rangehangen, aber auch dort darüber seine Ideale und sein Weltbild versucht zu vermitteln.
In der Hermann-Ilgen-Festschrift liest sich das freilich ein wenig anders.
Wie ein liebenswürdiger Diktator räumte ich allmählich, aber sehr energisch mit der Zerrissenheit unseres Sportwesens auf und schuf die Grundlage zu einem neuen Gesundungsprozess in der ursprünglichen Ziellosigkeit unseres gesamten Sportbetriebes.
Ebenso versuchte Hermann Ilgen Einfluss auf die damalige Neugründung des Stadtmuseums zu nehmen.
Ilgen versprach, dem Stadtmuseum mit großen Geldspenden zu unterstützen. Macht er aber allerdings dann auch zur Bedingung, die augenscheinlich zumindest zähneknirschend akzeptiert worden sind. Er hatte nämlich vor, eine Ehrengalerie, der, wie es in den Akten heißt und von ihm selbst niedergeschrieben worden ist, geschätztesten Männer der Jetztzeit aufzustellen.
So eine Art Valhalla.
So eine Art Valhalla mit wieder etwas aus der Zeit gefallen, mit Porträtgemälden von und Militärs, von Politikern, Adligen. Und er hatte dann schon eine ganze Reihe von Gemälden auf seine Kosten anfertigen lassen, besonders von nationalgesinnten Malern, bevor ihm auch klargemacht wurde, dass das Stadtmuseum für solche Art Selbsthistorisierung eigentlich nicht brauchbar ist.
Diese beiden Positionen passten nicht zusammen. Nachdem das Stadtparlament mehrfach die Ernennung Ilgens zum Ehrenbürger abgelehnt hatte, zog er sich schmollend in seine Geburtsstadt Wurzen zurück. Dort stand die Restaurierung des Doms an und Hermann Ilgen spendete fast ein Drittel der dafür erforderlichen Summe. Aber er knüpfte Bedingungen daran. Der Innenraum sollte vom Dresdner Künstler Georg Frba ausgestaltet werden und für den Stifter, also Ilgen selbst, sollte eine Gedenktafel angebracht werden. Beides wurde gewährt. Aber als er sich auch als Domherr installieren lassen wollte, stieß er auf entschiedenen Widerstand, vor allem auf den Widerstand des Domherrn und Dichters Börres von Münchhausen. Die beiden verband eine leidenschaftliche Antipathie. So äußerte sich Börres zwar in höchsten Tönen lobend über die gelungene Innenausstattung des Doms, unterschlug aber nonchalant, von wem das Geld gekommen war. Und in seinem Tagebuch vermerkte er am 1. Juli 1936:
Sehr schwierige Frage. Der Mäusegift-Apotheker Ilgen will Domherr werden.
Und später, als Hermann Ilgen sein Ziel endlich erreicht hatte:
Domherrenkonvent in Wurzen, bei dem der durch eine üble Schiebung hereindrängelnde Konfrater Ilgen vorgestellt wurde. Ein taktloser, indiskreter Parvenu.
An seinem 80. Geburtstag, 1936, konnte Hermann Ilgen endlich die Ernte seiner Wohltaten einfahren. Nun doch Domherr und Ehrenbürger von Wurzen. Straßen in Wurzen und Kötschenbroda wurden nach ihm benannt. Eine Sportstätte in Dresden trug seinen Namen. Und auch Gauleiter Mutschmann ließ es sich nicht nehmen, ihm zu gratulieren. So seine Lesart. Doch die Wahrheit ist eine andere. Seine Festschrift musste er selbst verfassen. Den Gedenkstein in Wurzen selbst bezahlen. Die Liste der Gratulanten war bei weitem nicht so lang, wie er sich das gewünscht hatte. Und auch die anwesende Presse wurde unverblümt aufgefordert, endlich seine Stiftungen und seine Person gebührend zu würdigen. Auch Stifter und Mäzene müssen nicht selbstverständlich Philanthropen oder sympathische Zeitgenossen sein. Geltungssucht kann ebenso eine Antriebsfeder für gemeinnütziges Verhalten sein. Hermann Ilgen hätte ohne sein Geld wahrscheinlich nicht sehr viele Freunde gehabt.
In seinen letzten zwei Lebensjahren war es sicher sehr unangenehm, mit ihm persönlich da zu sein. Es wurde auch ein bisschen einsam um ihn und eigentlich hat er um sich geschart, eigentlich nur immer eine Entourage von Leuten, die ihm zum Munde redeten. Also er war eigentlich überall umstritten, sowohl im Domkapitel als auch hier in der Stadt Dresden. Und man könnte sagen, er nervte unendlich, indem er zum Beispiel beim Oberbürgermeister die Benennung einer Straße nach ihm einforderte, die Verleihung der Ehrenbürgerschaft einforderte und ähnliche Ehrungen. Das zog sich dann bis hin ins Dritte Reich, also beim Gauleiter dasselbe wiederholte und selbst Gauleiter Mutschmann, dieser völkisch geprägte Mann, selbst der war genervt. Das hinderte Ilgen nicht daran, Visitenkarten zu drucken. Da befinden sich einige im Stadtmuseum, in dem der Titel des Ehrensenators der Hochschule Leipzig, der auch nicht gewesen ist und des Ehrenbürgers der Stadt Dresden, der er nicht gewesen ist, dort aufzudrucken und mit solchen Visitenkarten in die Öffentlichkeit zu gehen.
1940 stirbt Friedrich Hermann Ilgen. Seine Frau hatte bereits 4 Jahre vor ihm das Zeitliche gesegnet. Theoretisch hatte er sie als Universalerbin eingesetzt. Faktisch gingen das Vermögen und die Grundstücke an die Stiftungen über. Also alles, was sie mit in die Ehe eingebracht hatte und was den Grundstock seines Vermögens bildete. Nach Dankbarkeit für eine lange Ehe sieht das nicht aus. Auf der Fläche der Ilgenkampfbahn steht heute das Stadion von Dynamo Dresden. Wurzen konnte sich vom Image der Ilgenstadt lösen und setzt auf Ringelnatz. Die Ilgen-Stiftung aber gibt es heute noch. Sie wurde nach 1990 in das Stiftungswesen des Freistaates Sachsen überführt. Unterstützt werden aus den Geldern vornehmlich Künstlerinnen und Künstler der Bildhauerei, auch wenn sie mit der Gesinnung des Stifters so gar nichts im Sinne haben.
Sie hörten Der Giftmischer Friedrich Hermann Ilgen aus der Reihe Dresdner Stadtgeschichten. Ein Podcast vom Dresdner Kulturmagazin. Skript Jana Betscher, Erzählerin Kathleen Gaube, Sprecherzitate Hanno Wukasch, O-Ton Holger Starke, Kustus vom Stadtmuseum Dresden, Ton und Musik Emanuel Uch.